Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sebastian Moritz, herzlich willkommen. Es scheint wie eine Formalie, tatsächlich ist es ein historischer Schritt für die europäische Energiepolitik. Der Transitvertrag zwischen dem Betreiber des ukrainischen Gasnetzes und dem russischen Gazprom-Konzern ist ausgelaufen. Seit dem frühen Morgen des 1. Januar fließt deshalb kein Gas mehr aus Russland durch die Ukraine in die Europäische Union. Erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert. Was bedeutet das für die Versorgungssicherheit und für die Gaspreise in der EU? Und wie abhängig sind wir wirklich noch von russischem Gas? Ein Thema in dieser Sendung. Außerdem, der traditionsreiche britische Autohersteller Jaguar will zurück in die Erfolgsspur und ist gerade dabei, sich völlig neu zu erfinden. Und der erste Handelstag an den Börsen in diesem neuen Jahr. Zunächst schauen wir aber aufs große Ganze, auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Sie bleibt auch im Jahr 2025 schwierig. Selbst diejenigen, die in der Vergangenheit eher optimistisch eingestellt waren, dämpfen die Erwartungen. Eine Stagnation, kein Wachstum sei noch das beste Szenario für die deutsche Wirtschaft, sagte etwa Marcel Fratscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, heute früh hier im Deutschlandfunk. Klar ist, die Wirtschaftspolitik wird in den kommenden Wochen eines der großen Themen im Bundestagswahlkampf. Dazu Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio.
Hinter Deutschland liegen inzwischen 2 Jahre Mini-Rezession. Doch auch in naher Zukunft ist Besserung kaum in Sicht. In die lange Reihe der Pessimisten hat sich jetzt auch der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, eingereiht. Fratschers Prognose heute im Deutschlandfunk, auch für das neue Jahr, seien die Risiken größer als die Chancen.
Wir rechnen mit einer Stagnation und man muss ehrlicherweise sagen, dass das im besten Fall so kommt. Wir haben viele Risiken, die wir in unserer Prognose schwer greifen können. Zum Beispiel Donald Trump, den Handelskonflikt, den er angekündigt hat, Strafzölle auf Produkte, Eskalation von geopolitischen Konflikten. Also es gibt sehr viele Risiken, die bedeuten könnten, dass die deutsche Wirtschaft auch in diesem Jahr wieder in die Rezession rutschen könnte.
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt etwa auch das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft. In der traditionellen Umfrage hatten Ende Dezember immerhin 31 von 49 befragten Wirtschaftsverbänden angegeben, die aktuelle Situation schlechter zu bewerten als noch vor einem Jahr. Klar ist aber auch, schwächelt die Auslandsnachfrage, bekommt das Deutschland als starke Exportnation sofort zu spüren. Auch deshalb bewertet DIW-Ökonom Fratscher die wirtschaftlichen Aussichten eher zurückhaltend.
Knapp die Hälfte der Wirtschaftsleistungen in Deutschland sind Exporte und die laufen im Augenblick nicht rund, nicht nur nicht nach China und die USA, sondern auch im Rest Europas. Und auch die Baubranche liegt da nieder und das sind so die 2 großen Schwachstellen in diesem Jahr.
Dazu kommen dann auch noch hausgemachte Probleme, hohe Energie-, Arbeits- und Materialkosten, aber auch eine Überregulierung und bürokratische Vorgaben. Für die neue Bundesregierung eine Herkulesaufgabe, die der DIW-Chef folgendermaßen umschreibt.
Erstens, dass wieder mehr Vertrauen, mehr Zuversicht entsteht. Wirtschaft ist zu 80% Psychologie und das größte Manko, das wir in Deutschland heute haben, ist dieser unglaubliche Pessimismus, vor allem nicht nur bei den Unternehmen, sondern auch bei den Bürgerinnen und Bürgern, beim Konsum, was zu einer sehr hohen Sparquote geführt hat. Das zweite ist, dass die Politik hier auch eine aktive Finanzpolitik braucht, also bessere Rahmenbedingungen für Unternehmen, steuerliche Entlastung, auch für die Konsumentinnen und Konsumenten, aber auch für die Unternehmen.
Wobei es für die neue Regierung erst einmal darum gehen dürfte, überhaupt einen Haushalt für 2025 zu verabschieden. An dieser Aufgabe war bekanntlich die Ampelkoalition gescheitert. Es gibt aber auch Anlass zur Hoffnung. Beispielsweise hat sich der Arbeitsmarkt trotz der schwachen Wirtschaftsentwicklung in den zurückliegenden 2 Jahren als erstaunlich robust erwiesen. Daran, so meint Fratscher, werde sich auch 2025 wohl nichts ändern. Trotz der Ankündigungen von Großunternehmen wie Volkswagen, Ford, Bosch oder auch Continental, Tausende von Jobs streichen zu wollen.
Wir werden eine Deindustrialisierung zu einem gewissen Maße erleben. Das ist eine schlechte Botschaft, denn viele der guten Jobs sind in der Industrie, viele der innovativen Unternehmen sind dort und die haben im Augenblick stark zu kämpfen. Automobilbranche ist das beste Beispiel. Da werden wir um eine bestimmte Schrumpfung nicht herumkommen.
Damit dürfte also 2025 zumindest für die deutsche Automobilindustrie erneut ein eher schwieriges Jahr werden.
Ein schwieriges Jahr also für die deutsche Automobilindustrie, aber auch für die Konzerne im Ausland läuft es nicht rund. In einer lockeren Reihe schauen wir hier im Programm daher in den nächsten Tagen darauf, wie es anderswo in der Autobranche läuft. Und dazu blicken wir jetzt nach Großbritannien auf den angeschlagenen Traditionskonzern Jaguar, der sich gerade völlig neu aufstellt und dabei für ungewohnte Bilder sorgt. Ein Beitrag von Christine Heuer.
Jaguars jüngster Werbeclip hat nicht nur die Briten überrascht. 8 genderfluide Personen wandeln darin in knalligen Fantasiekostümen durch eine pinkfarbene Mondlandschaft. Sie streichen weiße Farbe auf Glasscheiben und schwingen überdimensionale Hämmer. Was nicht vorkommt, sind Autos. Ein neuer Fall von Woke Advertising ärgert sich Britanniens führender Rechtspopulist Nigel Farage und sagt voraus, die englische Traditionsmarke werde nun verdientermaßen den Bach runtergehen.
I predict Jaguar will now go bust. And you know what? They deserve to.
James May, langjähriger Moderator der BBC Motorshow Top Gear, widerspricht. Jaguars Verkaufszahlen sind im Keller. Vor der Pandemie lagen sie jährlich noch bei 180.000, zuletzt bei nur noch knapp 67.000. Das alte Image vom Kultauto der Swinging 60s zieht nicht mehr. Das gängige Bild von einem Fahrzeug, das vornehmlich ältere weiße Männer mit Zigarre zum Golfclub chauffieren, schreckt sogar ab. Gerade wenn die Marke sich nicht neu erfindet, sagt James May, werde sie untergehen.
People complaining about the direction Jaguar is going in are people who are stuck and hung up on the Mark II.
Die Leute, die sich über die neue Richtung von Jaguar beschweren, sind stecken geblieben. Sie sind besessen von den historischen Modellen Mark II oder E-Type und trinken ihr Bier vermutlich aus Henkelgläsern. Aber tatsächlich kaufen sie keinen Jaguar, weil das nämlich niemand mehr tut. Das ist das Problem.
Dare I say, probably drinking beer in glasses with handles on, and they don't actually buy Jaguars because nobody does. That's the problem.
Sir William Lyons, our founder, believed Jaguar should be a copy of nothing.
So ungewöhnlich wie der Werbeclip ist das Auto, das darin nicht zu sehen ist, der Jaguar Zero Zero. Eine kantige, 5 Meter lange E-Limousine mit Flügeltüren und einer überdimensionierten Schnauze. Auf der prangt nicht mehr der berühmte springende Jaguar, sondern ein schlichtes Doppel-J. In Florida wurde der Jaguar Zero Zero kürzlich in 2 Farben präsentiert, Miami Pink und London Blue.
They look like the kind of love child of Lady Penelope's car from Thunderbirds and the Batmobile.
Er sieht aus wie das uneheliche Kind von Lady Penelope's Auto aus Thunderbirds und dem Batmobile, beschreibt der Wirtschaftsjournalist Simon Jack das neue Jaguar-Modell. Es ist sehr kastig und sehr groß und viele Leute können es nicht leiden.
But it's very boxy and it's very big and a lot of people don't like it.
Vielleicht kein Unglück, dass der Jaguar Zero Zero wohl nie in Serie gebaut wird. Das Konzeptfahrzeug ist eine Designstudie, um die Richtung zu vermitteln, die der Hersteller einschlagen möchte. Und die immerhin ist klar. Jaguar will künftig ausschließlich E-Autos bauen und sie zu horrenden Preisen verkaufen. Die Rede ist von 120 bis 180.000 Euro pro Fahrzeug. 2 bis 3 Mal so viel wie bislang. Kurzum, Jaguar will ins absolute Luxussegment aufrücken. Dahinter steckt das Kalkül, dass weniger, dafür superreiche Kunden die strauchelnde Marke retten. Wie sagte Kreativdirektor Jerry McGovern selbstbewusst bei der Präsentation des Jaguar Zero Zero, müssen nicht von jedem geliebt werden.
Jaguar has no desire to be loved by everybody. Some may love it now, some may love it later, and some may never love it, and that's okay.
Ob Jaguar sich im obersten Luxussegment und bei einer neuen Zielgruppe junger, wohlhabender Kunden durchsetzen kann, ist eine offene Frage. Aber einen Versuch ist es wert, findet BBC-Wirtschaftsexperte Simon Jack. Der indische Besitzer Tata Motors hat Jaguar unter dem Dach JLR mit Land Rover fusioniert. JLR, sagt Simon Jack, kann es verkraften, wenn Jaguar nicht überlebt. Die Marke mit einer radikalen Wende retten zu wollen, hält er deshalb für ein Glücksspiel mit begrenztem Risiko.
So if they succeed, they've breathed life into a dying brand. And if they fail,
wenn es ihnen gelingt, haben sie einer sterbenden Marke neues Leben eingehaucht. Und wenn sie scheitern, ist es nicht das Ende der Welt. Es ist ein Schuss ins Blaue.
It's a bit of a shot to nothing. Obviously, in a way, it's a limited risk gamble.
Der britische Traditionskonzern Jaguar will zurück in die Erfolgsspur, ein Beitrag von Christine Heuer. Das Umdenken in der Energiepolitik begann im Februar 2022. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine versuchen Deutschland und die EU unabhängiger zu werden von russischen Gaslieferungen. Und doch floss bis zuletzt weiterhin Gas von Russland durch die Ukraine in die Europäische Union. Damit ist nun Schluss. Am frühen Morgen des 1. Januar hat der ukrainische Gasnetzbetreiber den Gastransit komplett eingestellt. Nach mehr als einem halben Jahrhundert. Ein entsprechender Vertrag mit dem russischen Gazprom-Konzern war Ende 2024 ausgelaufen. Frank Eichmann mit den Hintergründen.
Der Transitvertrag endete um 8 Uhr Moskauer Zeit. Schriftlich erklärte der russische Energieriese Gazprom, man habe nun keine technischen und juristischen Möglichkeiten mehr, Erdgas im Transit über ukrainisches Gebiet zu leiten. Auch wenn die Menge in der Vergangenheit bereits deutlich reduziert wurde, floss in den fast 3 Jahren des russischen Krieges gegen die Ukraine weiterhin Erdgas Richtung Europa, insbesondere nach Ungarn, in die Slowakei und nach Österreich. Diese EU-Staaten dürften wegen ihrer Anbindung an das europäische Pipeline-Netz und wegen gut gefüllter Gasspeicher keine unmittelbaren Auswirkungen des ukrainischen Transitstopps spüren. Anders ist das mit der zwischen der Ukraine und Rumänien gelegenen Republik Moldau. Dort wird ein großer Teil der Elektroenergie in einem Gaskraftwerk produziert, das von russischen Lieferungen abhängig ist. Die Regierung Moldaus hatte bereits Anfang Dezember wegen der absehbaren Energiekrise den Notstand ausgerufen.
Und darüber, über diesen Transitstopp, habe ich vor der Sendung gesprochen mit Georg Zachmann. Er ist Fachmann für Energiepolitik bei der Brüsseler Denkfabrik Bruegel und am Helmholtz-Zentrum in Berlin. Und ich habe ihn zunächst gefragt, was der Transitstopp des Gases aus Russland durch die Ukraine für die Gasversorgung hier bei uns in Deutschland bedeutet.
Für die deutsche Gasversorgung wird sich eigentlich kaum eine Veränderung daraus ergeben. Deutschland bezieht kein russisches Gas mehr über Pipelines. Und die Mengen, die bisher über die Ukraine geleitet wurden, sind vor allem in der Slowakei und Österreich angekommen.
Wenn wir über die Gasversorgung sprechen, sprechen wir auch über die Gasspeicher. Dann reicht es ja auch nicht nur auf diesen Winter zu blicken, sondern wir müssen auch schon auf den Winter 2025, 2026 schauen. Inwiefern ist die Versorgungssicherheit auch im nächsten Winter gewährleistet? Was kann man dazu schon jetzt sagen?
Also russisches Gas macht aktuell noch etwa 15% der europäischen Gasimporte aus. Davon laufen 5% über die Türkei, 5% über verflüssigtes Erdgas, also LNG, und die letzten 5% kamen über die Ukraine. Diese 5% der europäischen Gasimporte werden jetzt möglicherweise endgültig wegfallen, und die zu ersetzen wird man aber in der Lage sein über zusätzliche Importe von LNG aus anderen Quellen.
Was macht all das mit dem Preis? Das ist ja das, was die Verbraucherinnen und Verbraucher neben der Versorgungssicherheit am meisten interessiert. Wenn man jetzt zum Beispiel sich anschaut, wie sich der Börsenpreis zum Jahreswechsel entwickelt hat, sieht man schon, dass der Gaspreis gestiegen ist. Nicht dramatisch, aber schon spürbar. Also wird das eine langfristige Entwicklung sein, dass Gas jetzt wieder teurer wird?
Also nach meinem Dafürhalten ist der Gaspreis in Europa jetzt immer stärker von den Preisen für LNG geprägt, weil die eben die Mengen sind, die wir zum Schluss kaufen müssen, um unseren Bedarf zu befriedigen. Und dieser Zusammenhang hat sich jetzt mit dem Wegfall der russischen Volumen, die ja eben eh nicht nach Deutschland gegangen sind, jetzt für Deutschland auch noch so verändert. Also ich glaube, dass die Auswirkungen auf europäische Gaspreise eher marginal sind. Die Auswirkungen, die man sehen wird, sind eben auf die Gaspreise in der Slowakei und Österreich, potenziell Ungarn und die Region, aber weniger in Deutschland.
Inwiefern ist denn die Versorgung in diesen Ländern, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, nach dem Transitstopp in Gefahr?
Also technisch ist es so, dass wir relativ viele Gasimportkapazitäten jetzt über LNG-Terminals haben. Es gibt mehrere Terminals in der Adria, in Kroatien, Italien, die in der Lage sind, Gas in die Region zu bringen. Deutschland hat jetzt auch in der Ostsee ein Terminal eröffnet, was technisch in der Lage wäre, dann eben Gas anzulanden und dann über die existierenden Pipelines auch nach Zentralosteuropa zu bringen. Also mengenmäßig lässt es sich gut darstellen, dass diese Länder weiter mit Gas versorgt werden. Die Frage ist, kriegt man das organisatorisch so schnell hin? Also wer hat eben Zugriff auf die Pipelines? Wie stellt man sicher, dass die rechtzeitig reserviert wurden, die Kapazitäten, und dann eben auch benutzt werden können. Aber das scheinen eigentlich überwindbare Schwierigkeiten.
Wen trifft dieser ja doch dann historische Transitstopp denn eigentlich am Ende härter? Russland oder die Ukraine? Denn soweit gehört ja auch, dass die Ukraine für den Transit von russischem Gas aus Russland viel Geld bekommen hat. Außerdem war der Transitvertrag ja auch möglicherweise so eine Art Absicherung der eigenen Gasinfrastruktur vor russischen Angriffen. Also wer ist da am Ende der Gewinner und Verlierer dieses Transitstopps?
Also wenn der Transitstopp jetzt endgültig ist, und das können wir ja zum heutigen Zeitpunkt noch sagen, dann beendet er eine quasi 50-jährige Geschichte der Zusammenarbeit ursprünglich der Sowjetunion und dann Russlands mit Westeuropa. Und damit hat Russland nicht nur wahnsinnig viel Geld verdient, sondern es hat es eben auch genutzt, um selektiv politischen Einfluss in der EU auszuüben, indem man eben über die verschiedenen Gasstränge, die man ja geschaffen hat, über die Ostsee, also Nord Stream, über Polen, über die Ukraine und dann über die Türkei, dann Länder selektiv mit Gas beliefern konnte und das dann eben ab- und anstellen konnte. Und das hat Russland schon einen sehr, sehr großen Hebel auch in den politischen Prozessen dieser Länder gegeben. Mit dem Wegfall des ukrainischen Transits ist jetzt quasi der dritte von diesen vier Armen schon abgeschlagen und Russland ist kaum mehr in der Lage, hier politische Spiele zu spielen. Deswegen glaube ich, dass der Effekt auf Russland deutlich größer ist. Auch finanziell fallen Russland Einnahmen in Höhe von vielleicht 5 Milliarden Dollar weg, während die Ukraine wahrscheinlich für den Transit einige 100 Millionen Euro erhalten hätte.
Inwiefern kann Russland diese wegbrechenden Gaslieferungen in die EU kompensieren durch Lieferungen möglicherweise in andere Länder?
Das ist relativ schwierig, weil die Exportinfrastruktur, über die wir gesprochen haben, das waren ja Pipelines, die eben aus dem Westen Sibiriens zu uns gekommen sind. Und man hat entsprechend versucht, noch LNG-Terminals in Russland zu bauen. Allerdings stocken die entsprechenden Bauten auch aufgrund westlicher Sanktionen. Die Idee, dieses Gas verstärkt in die Türkei zu bringen, ist auch nur begrenzt möglich aufgrund begrenzter Leitungskapazitäten und eben auch in der Region. Und die Mengen nach China zu bekommen, ist noch schwieriger, weil die Distanzen von diesen westsibirischen Feldern nach China sehr, sehr groß sind und eben aktuell keine entsprechenden Pipelines vorhanden sind. Also das könnte sich vielleicht in einer Dekade dann langsam ändern, aber kurzfristig ist das ein relativ großer Schlag auch für russische Einnahmen.
Die Europäische Union hat sich das Ziel gesetzt, bis 2027 komplett aus russischem Gas auszusteigen, also 5 Jahre nach dem russischen Angriff der Ukraine. Kann man sich fragen, ginge das nicht schneller?
Ja, also technisch wär's möglich, auf diese letzten Mengen russischen Gases jetzt über die Türkei und aus LNG zu verzichten. Es ist juristisch wahrscheinlich gar nicht ganz so einfach, dafür zu sorgen, dass das Gas, was man aus der Türkei bekommt, dann auf gar keinen Fall mehr russisches Gas ist. Da muss man dann irgendwie schauen, wie man die Sanktionen gestalten würde. Das LNG könnte man wahrscheinlich mit Sanktionen belegen. Allerdings wäre dann da der Effekt auch relativ begrenzt. Das würde eben dazu führen, dass dann russisches LNG möglicherweise einen längeren Weg in die Türkei oder nach Ägypten nimmt und wir dann entsprechend mehr LNG aus Katar beziehen. Also es würde für Russland wenig ändern und für uns wenig ändern. Deswegen, diese letzten 10%, auf die könnten wir wahrscheinlich relativ leicht verzichten. Es würde aber jetzt auch keinen großen Unterschied machen.
Nun haben wir über die Versorgungslage in Deutschland, in der Europäischen Union gesprochen. Es ist aber auch so, der Gasverbrauch in Deutschland ist im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr wieder gestiegen um knapp 6%. Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, hat kürzlich auch nochmal aufgerufen, Gas zu sparen. Also wie entspannt können wir mit Blick auf die Gasversorgung tatsächlich jetzt auf das gerade begonnene Jahr schauen?
Also die Volumen, die auf dem Weltmarkt vorhanden sind, von denen wir jetzt eben stärker abhängen, die hängen natürlich jetzt nicht nur von uns selbst ab, welche Mengen bei uns konsumiert werden, sondern die hängen eben dann auch von Effekten ab, wie ist das, gibt es eine Trockenperiode in Brasilien, die dann dazu führt, dass in Brasilien mehr Strom aus Gas und weniger aus Wasserkraft hergestellt wird, und gibt es deswegen einen angespannten Markt, oder wie ist die Nachfrage nach verflüssigtem Erdgas in Indien oder Pakistan? Also hier wird es immer wieder Phasen geben, wo wir eben stärker von den Weltmarktkonjunkturen abhängig sind, was unsere Gasversorgung angeht. Das Ziel ist ja, klimaneutral bis 2050 zu werden. Und dass diese Mengen dann auch zunehmend eben aus den naheliegenden Regionen wie Norwegen oder Nordafrika bezogen werden, anteilsmäßig. Wir also an der Stelle auch wieder eine geringere Abhängigkeit sehen werden. Also zwei entgegengesetzte Trends. Einmal, dass wir stärker vom Weltmarkt abhängig sind, kurzfristig, und langfristig, dass wir aber aus dem Erdgaskonsum aussteigen und deswegen unsere Abhängigkeit dann wieder sinkt.
Das sagt Georg Zachmann, er ist Fachmann für Energiepolitik bei der Brüsseler Denkfabrik Bruegel und am Helmholtz-Zentrum in Berlin. Und damit schalten wir live zu meinem Kollegen Sameh Ibrahim, der das Geschehen an den Finanzmärkten heute an diesem ersten Handelstag des neuen Jahres für uns im Blick hat. Und wir haben es zu Beginn der Sendung gehört, Marcel Fratscher, der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, blickt eher pessimistisch auf dieses neue Jahr. Wie war denn die Stimmung bei den Anlegerinnen und Anlegern heute am ersten Handelstag im Jahr 2025?
Auch ich würde sagen, gefasst, der DAX jetzt bei 19.962 Punkten. Das sind knapp 0,3% mehr. Zwischendurch war es etwas schwächer. War so zwischendurch auch an der Marke von 20.000 Punkten. Ist aber an solchen Tagen auch ein bisschen schwierig. Die meisten sind noch im Urlaub, die meisten Investoren. Und da gibt es wenige Umsätze. Die sorgen dann relativ schnell auch für größere Kursbewegungen. Die Stimmung insgesamt in der europäischen und auch in der deutschen Industrie ist nach wie vor schlecht, keine große Überraschung, aber das hat nochmal gezeigt, wie schwierig und wie angespannt die Lage in der Wirtschaft ist, und die Unternehmen müssen liefern, das, was wir an den steigenden Aktienkursen vorher an Erwartungen gesehen haben.
Einen schwachen Start ins neue Jahr hat der Euro hingelegt. Was steckt dahinter?
Ja, in diesem Fall die Zinspolitik, das, was die Aktienmärkte freut, nämlich die Senkungspolitik der Notenbanken, die verändert sich eben. Die Schere, die öffnet sich jetzt zwischen den USA und Europa. In den USA geht man jetzt allgemein davon aus, dass es zwei Zinssenkungen noch im laufenden Jahr, also 2025, geben wird. Das ist etwas weniger, als man in Europa macht, und dadurch wird der Dollar gegenüber dem Euro attraktiver. Die Unsicherheiten weltweit kommen noch dazu. Die US-Währung ist halt generell eine, wo man sagen kann, ja, da sucht man eben Sicherheit. Der Euro-Referenzkurs jetzt bei $1.0321, das ist schon ein bisschen mehr, als der Dollar zwischendurch gestanden hat. Da war er unter die Marke von $1.03 gerutscht.
Schlecht lief es heute bei den Autowerten. Wie kam es dazu?
Es gab Daten von den E-Auto-Herstellern in China, die haben ihre Lieferungen noch weiter erhöht, damit auch den Marktanteil erhöht, und China insgesamt ein wichtiger Markt, gerade auch für die deutschen Autohersteller. Die Aktien also durch die Bank weg im Minus, BMW, VW mit 1,6% im Minus, Mercedes mit 1,8%. Kleiner Trost, wenn man so sagen will, betrifft nicht nur die Deutschen, denen es da etwas schlechter geht. Tesla beispielsweise hat in 2024 auch weniger verkauft als noch im Vorjahr. Auch diese Aktie entsprechend unter Druck.
Zu den Verlierern zählte heute auch der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern Henkel. Was hat hier den Ausschlag gegeben?
Ja, der Konzern hat die eigene Prognose für das Geschäftsjahr gesenkt. Das kam etwas überraschend. Die Aktie hat sich jetzt so ein bisschen gefangen. Der erste Schrecken überwunden, noch 0,1% im Minus. Aber Analysten hatten insgesamt deutlich mehr auf dem Zettel. Und da war dann eben der Schrecken erst einmal groß.
Einer der Gewinner im DAX ist Airbus. Was steckt dahinter?
Ja, da haben die Analysten nachgerechnet und schon mal die Auslieferungen für den Monat Dezember hochgerechnet, kommen auf etwas mehr Flugzeuge, die da ausgeliefert worden sind, als man bisher erwartet hat. Airbus hatte ja ein Riesenproblem mit Turbinen, die nicht geliefert werden konnten, weil es da eben Probleme mit denen gab. Da waren die Lagerhallen teilweise vollgestellt mit halbfertigen Flugzeugen, die halt keine Triebwerke hatten. Das hat sich im Dezember ein bisschen aufgelöst. Man hat da einen kleinen Kniff gefunden und schon mehr ausliefern können. Jetzt haben die Analysten gesagt, das sind so viele Starts gewesen. Das muss mehr sein, als Airbus bisher bekannt gegeben hat. Schiebt natürlich den Konzern insgesamt so ein bisschen voran, auch was die ewige Konkurrenz zu Boeing angeht. Die Aktie heute mit einem Plus von 2,7%, definitiv ganz weit vorn.
Deutlich angezogen hat der Ölpreis heute. Wie ist das zu erklären?
Da gab es Lagerdaten aus den USA, und zwar weniger Öl, was da eingelagert wurde, als man erwartet hatte, zum sechsten Mal in Folge. Und das hat den Ölpreis nochmal angeschoben, weil die USA möglicherweise nachkaufen müssen. Also die Sorte Brent jetzt bei knapp 76 US-Dollar, das ist ein ordentlicher Schluck aus der Pulle.
Ja, und dann zum Schluss noch der Blick auf den Anleihenmarkt und auf den Goldpreis.
Ja, die Umlaufrendite leicht gesunken auf 2,29% und der Goldpreis einigermaßen stabil bei 2653 US-Dollar je Unze.
Vielen Dank, Samir Ibrahim. Und damit geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Hier im Programm gibt's nach den Nachrichten Kultur heute. Darin unter anderem ein Interview zum 250. Geburtstag von Jane Austen. Ich bin Sebastian Moritz und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.